Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, manchmal bekommen biblische Texte eine besondere Aktualität. Zumindest habe ich mir das gedacht bei unserem heutigen Evangelium gleich im ersten Satz, mit dem man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel anfangen kann. Wo es heißt, es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hat. Der Hintergrund ist tatsächlich ein ähnlicher wie am vergangenen Freitag. Es war ein terroristischer Akt. Der kleine Unterschied zwischen Paris und Jerusalem, der kleine Unterschied zwischen diesen 2000 Jahren war allerdings der, dass das, was damals in Jerusalem passiert war, mehr oder minder ein staatsterroristischer Akt war. Was war passiert? Wir wissen ja, es gab zu der Zeit in Jerusalem einen römischen Prokurator, einen Statthalter, den Herrn Pilatus. Und er hatte, um seine Machtposition zu festigen, um die innere Bereitschaft der Bevölkerung Jerusalems zu verringern, gegen die römische Besatzung etwas zu unternehmen, seine Legionen in den Jerusalemer Tempel geschickt, oder Teilchen davon. Und die richteten unter den gläubigen Juden, es war eine Gruppe aus Galiläa, eine größere Gruppe, die gerade dabei war, ihr Opfer Gott darzubringen, wie es nach jüdischem Ritus üblich war. Unter diesen Menschen richteten die römischen Legionäre ein größeres Blutbad an, ein Massaker. Aus der Sicht des Pilatus war das wohl in irgendeiner Form legitim. Die Erklärung der Menschenrechte war damals noch nicht formuliert. Und das Wichtigste war, dass ein besetztes Land als Geldquelle funktioniert. Scheint auch heute noch so zu sein. Und das Schicksal der Menschen, für ihn, war es uninteressant. Aber für die Juden damals war es eine schwierige Frage der Interpretation. Wie verstehen wir diese Ereignisse? Es galt ja damals diese innere Einstellung, die hieß, wenn ich ein guter Mensch bin, wenn ich ein gottgefälliges Leben führe, dann segnet mich Gott, dann geht es mir gut, dann bleibt mir jegliches Leid erspart. Und wenn ich, wie man auf gut Deutsch sagt, in irgendeiner Form Dreck am Stecken habe, dann wird mir der Herrgott schon eins auf die Nuschel haben. Man hat eben aber auch von der anderen Perspektive ausgedacht. Und so zwangsläufig gemeint, jemand, der reich war und gesund, der muss ein sündenfreies Leben führen, weil Gott ihn ja so segnet. Und wenn jemand krank ist oder arm, oder wenn jemandem ein so grausames Schicksal widerfährt, muss er vorher in seinem Leben eben Entsprechendes angestellt haben, damit Gott ihn so straft. Und genau gegen diese Haltung geht Jesus in unserem Evangelium vor. Er sagt nicht, naja, diese Galiläer, die werden schon was auf dem Kerbholz gehabt haben, dass sozusagen Pilatus als göttliches Werkzeug mit diesem Massaker sie so bestraft hat. Nein, er sagt, meint ihr, diese Galiläer hätten mehr gesündigt als alle anderen Galiläer, bloß weil sie das erlitten haben? Oder ein zweiter Unglücksfall. Im Stadtteil Jerusalems um den Teich Schiloach, da gab es ein Bauunglück, kommt ja auch heutzutage vor. Ich denke nur an die indischen Textilfabriken, die immer wieder mal zusammenstürzen. Ähnliches gab es damals auch. Der Turm, der zur Stadtbefestigung gehörte, war marode, fiel um, stürzte ein und erschlug eine ganze Reihe von Menschen unter sich. Und Jesus sagt, waren diese Opfer dieses Unglücksfalls und diese Opfer dieses Massakers mehr schuldig als du oder ich? Und er dreht den Kopf, wenn er sagt, er dreht den Kopf der Menschen damals und er dreht auch unseren Kopf, wenn er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle umkommen. Buße tun heißt ja, den Kopf wegwenden vom anderen, über den ich so ganz schnell und einfach mein Urteil fällen kann. Es liegt uns Menschen näher, den Zeigefinger auf einen anderen zu richten, als auf uns selbst. Nicht nur uns hier. Ich denke, so diese selbstgerechte Grundhaltung, die heißt, ich mache keinen Fehler. Fehler machen nur die anderen. Der lässt sich ja auch richtig aufblasen und mit mehr Gewicht ausstatten. Und dann sind wir nämlich ganz schnell mit dieser gleichen Grundhaltung bei den Drahtziehern der Anschläge vom vergangenen Freitag. Die haben nämlich dieses Selbstverständnis. Wir allein wissen, was Gott, was Allah für die Menschen richtig hält. Und alle anderen sind uninteressant. Mit denen können wir machen, was wir wollen. Deren Leben ist nichts wert. Und ob ich nur mit dem Zeigefinger auf jemanden deute und sage, ich weiß ganz genau, was richtig ist und du bist nichts wert, ist es nur noch ein kleiner Schritt, dann mit dem Gewehrlauf einer Kalaschnikow auf jemanden zu deuten. Und ein noch kleinerer Schritt, mit dem besagten Zeigefinger dann einen Abzug zu ziehen. Dieses Gefühl und diese Grundhaltung der Selbstgerechtigkeit. Ich allein bin auf dem richtigen Weg und du auf dem Holzweg. Die damals die Jünger als Hintergrund hatten und die Besucher Jesu. Und die heutzutage gerade auch in einer sehr gewalttätigen Form, in dieser, man muss es in aller Deutlichkeit sagen, nicht dem Koran entsprechenden Art des muslimischen Glaubens beheimatet ist. Genau dieser Fehlhaltung, die eben immer nur auf den anderen deutet, kommt Jesus mit seinem Satz, du oder ich, der ich mich für besser und gerechter halte, wenn ich nicht mich hinsetze und mein eigenes Leben in den Blick nehme, sterbe ich genauso wie diese Opfer und bin nämlich genauso von Gott entfernt wie diese Täter. Und er sagt es in einer ganz für ihn seltenen Härte und Deutlichkeit. Es klingt endgültig. Wenn du das nicht tust, dann. Und da gibt es kein Zurück. Das klingt uns ziemlich hart in den Ohren. Und dann erzählt er ihnen das Gleichnis vom Weinberg. Man hat damals schon in den Weinbergen bestimmte andere Früchte mit angepflanzt. Feigen oder Aprikosen, weil interessanterweise diese anderen Pflanzen dem Wein noch eine Geschmacksnuance mit eingeben. Und der Besitzer eines solchen Weinbergs hat einen Feigenbaum gepflanzt in seinem Weingarten und erhofft sich natürlich dann auch diese Geschmacksverbesserung des Weinertrages durch diesen Baum und natürlich die Früchte, die Feigen. Und dieser Baum, er wächst, blüht, gedeiht, trägt aber keine Frucht. Dieser Baum lebt nur für sich selbst. Hauptsache ist, mir geht's gut. So sagt dieser Feigenbaum und kümmert sich nicht drum, dass er Frucht bringt, auch für andere Frucht bringt, für den Besitzer des Weinbergs. Und dieser Besitzer des Weinbergs, der sagt, gut, wenn du keine Frucht bringst, so wirst du gefällt. Und das ist ein endgültiger Akt. Ich kann einen Baum beschneiden, alles möglich, aber wenn ich ihn gefällt habe, ist er tot. Tot ist tot, da gibt es kein Zurück. Dieser Besitzer des Weinbergs, das wissen wir, ist Gott, der durchaus zu dieser Härte fähig ist. Und der Weingärtner, so spricht es zu mir, ist Jesus, der zwar das Urteil Gottes nicht in Zweifel zieht, der nicht in Zweifel zieht, dass der Feigenbaum Frucht bringen muss, dass Menschen füreinander da sind und vor Gott eine Verantwortung haben, aber er dehnt diese Endgültigkeit um eine Spanne aus. In dem Gleichnis heißt es, lass mir noch ein Jahr, ich will um ihn graben, ich will ihn düngen, ich will diesen Feigenbaum noch mal in besonderer Weise deutlich machen, dass er blühen, wachsen und gedeihen darf, aber auch Frucht zu bringen hat. Und wenn er dann verstockt ist, wenn er sich nicht drauf einlässt, wenn er seine Eigensucht nicht überwindet, dann werde ich ihn abhauen. In unserem Gleichnis ist es ein Jahr, lass ihm noch ein Jahr. Für unsere Wirklichkeit sind es die vergangenen 2000 Jahre. Jesus und das, was er gesagt und getan hat, was er uns mitgegeben hat, dieser Weingärtner im Weingarten Gottes, er gräbt um uns, er düngt uns, versorgt uns mit dem, was wir brauchen und versucht uns zu überzeugen, Frucht zu bringen. Frucht füreinander und damit auch Frucht für Gott, den Schöpfer aller Dinge. 2000 Jahre, eine lange Zeit, ein langes Jahr, damit jeder von uns die Gelegenheit und die Chance hat, Frucht zu bringen. Wir haben Zeit dazu. Ein alter Uhrmacher hat mal an einer schönen alten Uhr ein neues Zifferblatt gemacht. Und das Besondere an diesem Zifferblatt war, dass das nicht mit 12, 1, 2, 3, 4, 5, mit Zahlen, ob nun arabisch oder römisch, ausgestattet war, sondern mit Buchstaben. Es fing an mit einem Z, E, I, T, I, S, T, G, N, A, D, E. Zeit ist Gnade. Damit er mit jedem Schlag, mit jedem Ticken dieser seiner alten Uhr sich bewusst wurde, dass er die Zeit, die er hat, nutzen muss. Nicht nur aus Eigennutz und für Eigennutz, sondern auch, um sein Dasein, seinen Sinn des Lebens zu erfüllen, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Es ist nie zu früh, auf solch eine Uhr zu gucken. Es kann manchmal spät sein. Und es gibt so Szenen, wo ein Mensch erkennt, es ist eigentlich zu spät. Sie kennen sicherlich den Hauptmann von Köpenick, von Karl Zuckmeier. Und da gibt es eine Szene, als die Hauptperson, der Schuster Wilhelm Vogt, der, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, bevor er in die Rolle des Hauptmannes schlüpft, bei seinem Schwager sitzt, bei Friedrich, und sie sind beide traurig, weil gerade ein Mädchen gestorben ist. Und Wilhelm Vogt denkt über sein Leben nach und spricht mit seinem Schwager Friedrich und sagt, Und dann stehst du vor J, dem Vater, der alles geweckt hat. Vor dem stehst du denn? Und der fragt dir ins Gesichte, Schuster Wilhelm Vogt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und dann muss ich sagen, Fußmatte. Fußmatte, muss ich sagen. Fußmatte, die habe ich geflochten in der Plötze. Und da sind sie dann alle drauf rumgetrampelt. Und J, der Vater, sagt zu mir, geh weg, sagt er. Ausweisung, sagt er. Deswegen habe ich dir das Leben nicht geschenkt. Das bist du immer schuldig geblieben, sagt er. Wo ist jetzt dein Leben? Was hast du mit gemacht? Dass wir nicht in eine solche Situation kommen. Dass Gott uns fragt, was hast du mit deinem Leben gemacht? Nur Fußmatte? Dazu dient auch der Buß- und Bettag, dass wir innehalten und uns fragen, was haben wir aus unserem Leben gemacht? Und was machen wir mit diesem Leben? Leben wir nur für uns selbst? Oder leben wir in Einklang mit Gott und den Menschen? Bringen wir Frucht, wie der Feigenbaum es soll? Und wie viel Zeit brauchen wir, um Frucht zu bringen? Das ist für jeden vielleicht verschieden. Für den Feigenbaum ist eines wichtig, dass er spätestens an dem Tag, an dem die Säge droht, mit Früchten aufwarten kann. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.